Einige Stunden vorher finden wir die Situation in Gethsemane, dass Jesus betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Wir wollen uns das so ein bisschen in Erinnerung rufen, die zwei Situationen, und darüber nachdenken, was es für uns heißen mag. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, heißt, es ist im Prinzip alles getan. Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Aber es heißt auch, dass eine Reaktion von mir gefordert ist, wie ich darauf antworte. Wir haben am Anfang diesen Einspieler gesehen und wir können darauf sehr emotional reagieren, uns damit hineinnehmen lassen, weil wir es mit den Augen auch wahrnehmen und uns vorstellen können, was da alles passiert sein mag mit Jesus. Wir können da auch sehr sachlich dran gehen, aber egal wie wir da dran gehen, eine Antwort muss her, eine Reaktion muss her. Und so möchte ich diese zwei Passagen einmal mit uns lesen. Einmal aus Matthäus 26, die Verse 39 bis 46. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern. Er hat drei Jünger mitgenommen, die in der Nähe dann da waren, und bat sie, mit ihm zu beten. Und er kommt zu seinen Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Dreimal sehen wir hier das Gebet von Jesus. Eine dreifache Wiederholung spricht von dieser Bedeutsamkeit, von dieser Intensität dieses Gebets und der Schwere des Anliegens und eines maximalen Bittens an Gott, dass das, was kommen wird, von Gott doch eventuell anders gelöst werden könnte. Wir gehen jetzt einmal in den Text in Johannes, Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Da nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nasoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einen jeden Soldaten einen Teil. Und das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu den Jüngern: Siehe deine Mutter. und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Er stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Lasst uns einen kleinen Blick auf das Leben von Jesus werfen. Aus der Schöpfungsgeschichte und aus Johannes 1 erfahren wir, dass durch das Wort, durch Jesus, die Erde geschaffen wurde. Wir lesen dort: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und dort steht: Das Wort wurde Fleisch, also Jesus kam auf die Erde und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Jesus ist der Sohn Gottes, und er war bereit, seine göttlichen Eigenschaften und Privilegien abzulegen, um dann in die Begrenzung des Menschseins hineingeboren zu werden. Philipper 2 drückt das auch nochmal aus: Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus hätte keinen Grund gehabt, seine Göttlichkeit zu verlassen. Aber er hat es nicht zu seinem Vorteil genutzt, sondern hat sich dem Plan seines Vaters im Gehorsam unterordnet. Und bereits nach dem Sündenfall wird durch Gott ein Erretter vorausgesagt. Wir lesen in den Anfängen vom 1. Mose: Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier geht es um den geistlichen Nachwuchs Satans, in Form der Schlange dort aufgetreten, und dem Nachwuchs, der zur Familie Gottes gehört, zur Frau. Und Kopf zermalmen bedeutet, dass Jesus am Kreuz den endgültigen Sieg über Satan errungen hat, diesen tödlichen Schlag Satan versetzt hat. Die Ferse zermalmen bedeutet, dass Satan Jesus Leiden zufügte, so wie das schon mehrmals hier angeklungen ist, ihn aber nicht töten konnte. Und wenn wir dann so einen Blick in die Weihnachtszeit kurz zurückwerfen, lesen wir: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und das ist der überspannende rote Faden von Anfang Mose, wo der Erretter verheißen wird, bis hin, wenn wir den Blick in die Ewigkeit richten, wenn Jesus als König regieren wird. Aber dazwischen sind wir in dieser Situation, wo wir die Verse eben gelesen haben. Wenn wir darüber lesen, wie Jesus auf die Erde gekommen ist, dann kam er nicht wie ein König. In Windeln gewickelt, ich sagte schon, in der Begrenzung des menschlichen Körpers, lässt sich Jesus als Gott, als Schöpfer hinein begeben, gibt seine Privilegien ab. Er ist nicht in einem schön vorbereiteten Zimmer mit hellen Farben hineingeboren worden, sondern auf der Reise in einem Stall. Auf der Durchreise, weil kein anderes Zimmer vorhanden war, er befand sich schon als kleines Baby auf der Flucht. Er suchte Asyl in Ägypten, war Fremdling dort, und mit dem Größerwerden wurde er auch als Zimmermann bezeichnet. Das heißt, er hat auch irgendwie das Zimmern gelernt. Der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Bäume geschaffen hat, der uns Menschen geschaffen hat, lernt als Mensch Möbel zusammenhauen. Und er wird bezeichnet als einer, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Dann kommt Verrat, dann kommt Verleumdung und Folter, seelisch wie körperlich. Und als Jesus seinen Vater bittet, ob der Kelch an ihm vorübergehen kann, da geht es darum, dass Jesus die Sünde dieser Welt, meine Sünde und deine Sünde auf sich nimmt, um Vergebung und Rettung bei dem Vater zu bewirken. Das körperliche und das seelische Leiden, was teilweise vielleicht auch in so einem Film ein Stück weit abgebildet werden kann, zeigen, wie intensiv dieser Kampf ist und was das für eine Last war. Die 3 Stunden Finsternis, die sich auf das Land legen, zeigen auch das nochmal bildhaft, wie schwer die Sünde wiegt. Diese Last gipfelt in diesem Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es drückt die Verlassenheit aus, als Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hat, meine und deine Sünde. Und darum ist Errettung möglich. Aber warum ist Errettung überhaupt nötig? Wir lesen in Römer, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Gott definiert vom Beginn der Schöpfung an eindeutig die Konsequenz von Sünde und was die Sünde selbst ist. Er benennt das Richtige und das Falsche, die Sünde und die Strafe dafür, den Tod. Und als Adam und Eva im Garten Eden sündigten und von der verbotenen Frucht aßen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, kam dieser geistliche Tod als Trennung von Gott, als sie den Garten Eden verlassen mussten. Mit Verzögerung und als Folge davon kam dann auch der leibliche Tod, die Begrenzung des Lebens und was wir auch heute noch vorfinden, die Begrenzung unseres Lebens, dass wir geboren werden und sterben müssen. Und als die Konsequenz des Lebens ohne den Glauben an Jesus Christus als Erretter kommt der ewige Tod, als ewige und endgültige Trennung von Gott. Und die Bibel nennt diesen Ort die Hölle. Und die Errettung von diesem dreifachen Tod wird von Gott in Jesus Christus angeboten. Und wir lesen dann diese wunderbaren Verse, wie in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gab seinen Sohn Jesus als Opfer für dich und für mich. Dieser Vers ist schon angeklungen aus Matthäus 25, wo Gott Gericht hält und als Lohn des Glaubens spricht er zu den Gerechten, die an Jesus geglaubt haben. Die Gerechten werden hingehen in das ewige Leben. Und dann diese herrlichen Verse in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Errettung ist nötig, weil wir verloren gehen. Und Errettung ist möglich, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wo dieser Tag heute auch insbesondere daran erinnern soll und wo wir uns durch das Abendmahl auch immer wieder daran erinnern lassen wollen, was hat Jesus dort auf sich genommen. Welche Folgerungen ziehen wir daraus? Im Alltag stellen wir uns immer wieder die Frage, was ist das Richtige, was ich tun soll? In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir sehr deutliche Verse, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gottes größter Wunsch ist es, nachdem er uns errettet hat, dass er uns ihm ähnlich machen möchte. dass seine Errettung von der Sünde und dem Tod mehr und mehr in unserem täglichen Leben sichtbar wird. Und in der Abgrenzung zur Welt, wo wir die Verlorenheit und die Sünde festmachen, verschwimmen oft die Grenzen. Oft geht es hier um ein Nein-Sagen. Hier habe ich im Namen Jesu die Freiheit, Nein zur Sünde zu sagen, Nein zu sagen zu den Dingen, die die Heiligung verhindern und ausbremsen. Und zu oft sagen wir ja. Wir lesen diese Verse, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Zu oft haben wir auf der Ebene, wo wir die Möglichkeit haben, Nein zu sagen zur Sünde, zu oft sagen wir dort ja. Und in der Gemeinde, dem Kreis der Erretteten, wo ich das Wohl des anderen suchen soll, den anderen höher achten soll, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass ich in Demut den anderen höher achte als mich selbst und nicht auf das meine sehe, sondern auf das des anderen, wo der Größte sein will, der Dienende sein soll. Hier stellt sich uns auch die Frage, was ist das Richtige? Und hier, wo ich aufgefordert bin, Ja zu sagen und Zusagen damit verbunden sind, wie zum Beispiel, dass wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten werden, alles andere uns dazugefügt wird, da sagen wir oft Nein. Kann es sein, dass dieses Nein in der Gemeinde, in dem lokalen Reich Gottes vielleicht ein Resultat daraus ist, dass ich in der Welt zu oft Ja sage? Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann sehen wir, dass Jesus, obwohl er Sohn Gottes ist, obwohl er der Schöpfer von Himmel ist und der Erde ist, was seine Macht und seine Größe deutlich macht, er unterstellt sich gehorsam seinem Vater. Das geht aus den Versen hervor, die wir gelesen haben. Er bittet Gott, dass vielleicht ein anderer Weg möglich wäre, aber er sagt, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Und wenn Jesus schon bereit ist, als Gott gehorsam zu sein, seinem Vater, wie viel mehr sind wir herausgefordert, diese Antwort, auf das es ist vollbracht zu geben, mit einem Gehorsam gegenüber Gott als unseren Schöpfer. Philipper 2, Vers 5 drückt das so aus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Und ich glaube, das drückt das am meisten aus. Gehorsam zu sein, nachfolgen, heißt gehorsam zu sein. Gehorsam Gott in allererster Linie, gehorsam dem Wort Gottes, wo er sich offenbart, und gehorsam dem, was wir im Wort Gottes wiederfinden. Auch in dem, wie Gemeindeleben sich darstellen soll. Und für mich sind nochmal ganz neu diese Verse wichtig geworden, die ich in Matthäus schon gelesen habe, die eingebettet sind in dieses Bitten von Jesus und diesem sich hingeben in dem Willen Gottes, wo er die Jünger auffordert, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach. Und ich glaube, als Menschen können wir dazu alle ein Amen sagen, vor allen Dingen zu dem letzten Satz. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie kann ich das Richtige tun? Wie kann ich in dem Willen Gottes leben? Wie kann ich heilig leben? Für mich ist ganz neu wieder der Schlüssel, wache und bete. Wir leben in einer Zeit, wo das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, in ihrer gegenständlichen Form eigentlich keinen Wert mehr hat. In der gegenständlichen Form meine ich damit ein gedrucktes Buch, wie ich es hier vorne habe oder wie viele es von euch jetzt auch aufgeschlagen haben. Wir kriegen sie eigentlich umsonst, wenn wir wollen. Also gegenständlich keinen Wert mehr, kostenlos zu haben an ganz vielen Stellen. Viele von den Älteren unter uns kennen das noch anders. Eine Bibel in Zeiten von Armut und Verfolgung zu besitzen, war ein großes Vorrecht. und das war ein Geschenk. Und die Bibel war oft das Wertvollste, was in einem Haus zu finden war. Meine Generation und Jünger, wir leben in der Herausforderung, die Bibel sinnbildlich und praktisch nicht als einen Centartikel zu betrachten, sondern immer wieder neu wertzuschätzen, dass es sich um das geoffenbarte Wort Gottes handelt. Worte des Schöpfers an uns Menschen. Und diesen Worten Gottes mit neuer Achtung und gelebtem Gehorsam zu begegnen. Es ist vollbracht, konnte Jesus siegreich sagen, weil er seinem Vater gehorsam war und betete: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. In diesem Sieg können wir nur leben, wenn wir uns Jesus unterstellen und sagen: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das heißt, Gottes offenbarter Wille in seinem Wort der Bibel ist Maßstab in der Beantwortung meiner alltäglichen Sehnsüchte, Fragen und Aufgaben. Und auf dieses "Es ist vollbracht" können wir auf zwei Wegen antworten. In 1. Korinther 1, 18 lesen wir: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Gottes Kraft kann es nur sein und kann nur zur Entfaltung kommen, wenn wir uns in dem Willen Jesus unterordnen und nicht unseren eigenen Willen suchen. Denn dann wird es auch für uns eine Torheit werden. Und in diesem Sinne möchte ich euch einfach an diesem Tag, wo wir besonders der Kreuzigung von Jesus gedenken, aber auch immer wieder, wenn wir gemeinsam als Gemeinde das Abendmahl feiern, dieses in Erinnerung rufen, dass wir das Wort Gottes neu wertschätzen lernen und es neu wertschätzen lernen, uns dem Willen Gottes im Gehorsam zu unterordnen und das einbetten in einem wachenden, in einer betenden Haltung, denn die Herausforderungen in unserem Leben sind groß. Und dass wir nicht wie die drei Jünger, vielleicht unbewusst in den geistigen Schlaf verfallen und uns überraschen lassen von Dingen, die wir so vielleicht nicht in unser Leben mit einbezogen haben. Ich würde gerne an dieser Stelle beten, darf bitten, dass wir vielleicht nochmal aufstehen und das Wort einfach auch unter Gottes Segen stellen. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du dich auf unsere Ebene gestellt hast, weil wir dich nicht mit unseren Werken, mit unseren Taten, mit dem, was wir meinen manchmal zu können, uns nicht zu dir hinbewegen können, dich nicht erreichen können. Danke, Jesus, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen. Und wir beten, Herr Jesus, gerade für diejenigen, auch für mein Alter, wo wir in einer Zeit aufgewachsen sind, wo wir Bibeln die Fülle haben, dass es uns neu wichtig wird, dass es dein Wort ist, dass wir es neu wertschätzen und dass wir neu dein Wort auch schätzen in unserem Leben, in unserem Alltag. Dass wir mit Freudigkeit uns dir unterstellen in dem Wissen, dass du den besten Weg für uns hast. Und auch in dieser Einsamkeit am Kreuz dürfen wir vorausschauend wissen, dass das in einer wunderbaren Auferstehung geendet ist, dass da nicht Schluss war. Und so dürfen wir auch wissen, wenn wir Herausgeforderten sind in unserem Leben, wenn vielleicht manche Dunkelheit da ist, du kennst hier jedes Herz, du weißt, was uns bewegt, du weißt, was uns herausfordert, du weißt, was uns vielleicht auch manchmal hindert, zu wachen und zu beten und uns mit unserem ganzen Wollen und Sein dir zu unterstellen. Da bete ich, Herr Jesus, dass du in deiner Gnade unsere Herzen berührst, unser Sein berührst, und dass wir neu diesen Wunsch haben, von dir heiligende Veränderung zu erleben. Danke für uns als Gemeinde hier. Danke für das Zusammensein und das Teilen des Wortes. Und ich möchte beten, Herr Jesus, dass du uns immer wieder an deinem Wort ausrichtest und dass wir bereit sind, dein Wort für wahr und für richtig und für umzusetzbar anzunehmen. Im Miteinander, als Geschwister, in den Herausforderungen, als unterschiedliche Menschen, mögest du einfach der große Gott sein, der immer wieder zusammenfügt, als Leib, als Bild für deine Gemeinde, für deine Herrlichkeit. Amen. Ich würde dann gleich übergehen zur der Feier des Abendmahls. Und ich möchte einige Verse lesen, die ich passend fand, auch als Bindeglied zu dem eben Gesagten und zu dem, wie es manchmal nicht gut gelingen kann und wo wir herausgefordert werden, uns wieder auszurichten. Wir lesen oft die Verse aus 1. Korinther 11, einleitend zum Abendmahl, wo der Paulus eine Ordnung reinbringt, weil etwas nicht in Ordnung war. Und ich möchte diese Verse, wo es nicht in Ordnung war, einfach mal für uns lesen, mit voranstellen aus 1. Korinther 11, Abvers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Wie soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Und dann kommen die Verse, die wir eigentlich kennen, die ich auch gleich nochmal lesen werde. Es ist kaum vorstellbar, wenn wir uns überlegen, da ist eine junge Gemeinde, die brennen für den Herrn Jesus, die haben erkannt, dass sie errettet sind durch den Glauben, dass sie nicht mehr in den alten Traditionen leben müssen, in Werken arbeiten müssen. Und da ist dieses Kernstück, das Abendmahl. Und da guckt jeder nur auf sich selbst. Sieht zu, wie er am besten bei wegkommt und übertreibt es, vielleicht sogar ein Stück weit, dass er mehr trinkt, wie er vertragen kann. In unserer Zeit kaum vorstellbar, oder? Aber ich glaube, es gibt ganz viele Situationen in unserem Gemeindeleben, wo wir genau dieser Gefahr unterliegen, dass wir auf das Unsere gucken, nicht das, was ich eben weiter sagen durfte, nicht, dass wir das Wohl des anderen sehen, sondern dass wir zusehen, wie wir selber gut bei wegkommen. Dass wir Nehmende sind, nicht Gebende. Dass wir die sind, die vielleicht ganz vorne in ihrer Reihe ihren Teller voll machen und möglichst von jedem Salat was mitnehmen und nicht dran denken, dass vielleicht noch